Stellt euch vor, ihr wart ein Jahr unterwegs auf Weltreise, habt viel gesehen, viel erlebt und jetzt kehrt ihr zurück an euren Arbeitsplatz nach einem Jahr und ja, was macht das eigentlich mit einem und wie verändert das eine Person? Genau diese Fragen wollen wir dem lieben Kevin stellen, der heute ein letztes Mal zu Gast ist bei uns im Karriere-Marketing-Podcast und ich kann euch an dieser Stelle versprechen, da sind wirklich ein paar goldene Nuggets dabei. Also viel Spaß bei der Folge.
Tobi, was wir natürlich noch erwähnen müssen ist, wir teilen oder Kevin teilt einige Learnings, die er persönlich auf der Weltreise erfahren hat, für die Leute aber jetzt nicht auf Weltreise gehen müssen.
Na guck, wenn das kein Geschenk ist, dann weiß ich auch.
Wahnsinnig gut.
Viel Spaß mit der Folge.
Du hörst den Karriere-Marketing-Podcast. Karriere-Marketing-Podcast. Mit dem Mann fürs Marketing Christian Hilgers. Und dem Personalexperten Tobias Ganz. Tobias Ganz. Die Abkürzung für deine Karriere. 5, 4, 3, 2,
1, 0. All engine running. Irgendwann geht jede tolle Reise zu Ende. Aber die Frage ist ja dann, was macht eine solche Reise mit einem? Und das möchten wir heute in der leider letzten Folge mit dir, lieber Kevin, klären. Du bist noch auf der Weltreise quasi, zumindest thematisch, ne? Und wir wollen heute so quasi sie zum Ende bringen, wie du wieder zurückkommst und so weiter. Und das besprechen, was dabei passiert, wie du das Ganze dann wahrnimmst. Aber das wird sich in der Folge entwickeln. Vorher haben wir noch so ein, zwei andere Sachen. Wir waren stehen geblieben in der letzten Folge. Du warst gerade, wo waren wir stehen geblieben? Australien? Waren wir dort schon? Oder? Also wir hatten auf jeden Fall Malaysia, das erste Treffen mit deiner Freundin. Dann Sri Lanka gab es die zweite Zusammenkunft. Wie hast du dich dann weiter fortbewegt?
Dann ging es über Indonesien, weiter nach Australien, Samoa, Hawaii.
So, Hawaii, danke für das Stichwort.
Da klingelt es bei mir.
Da muss ich doch mal an unsere erste Interviewfolge zurückdenken. Da war doch mal irgendwann was.
Ja, richtig. Ich hatte ja ganz am Anfang in der ersten Folge gesagt, wie es dazu gekommen ist, dass ich eine Krankenversicherung bekommen habe.
Das war 700 Euro, glaube ich, waren es.
Ja, so eine Drehung. Und es war natürlich Kanada und Amerika, USA, exkludiert. Ich war mir eigentlich schon sicher, dass ich nach Hawaii wollte, aber das war mir noch nicht so ganz klar, dass das zusammenhängen könnte, bis ich dann irgendwann, ich meine, es war in Australien gewesen, saß ich in einem Hostel und ich hatte irgend so einen coolen Typen kennengelernt und er fragte, was ich noch so vorhabe, was ich so getrieben habe und ich habe gesagt, ja, hier Samoa und Hawaii und er sagte, ja, cool, Hawaii, Amerika, ob ich denn versichert sei und wie ich versichert sei und ich so, ja, ich habe ihm erzählt, ich habe hier so eine Versicherung, ich habe aber hier Kanada und Amerika ausgeklammert und er so, warte mal, Amerika, Hawaii, irgendwas läuft doch bei dir gerade schief. Und dann hat es mir dann irgendwie wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich habe festgestellt, Mann, Kevin, du hast total verbaselt, dass Hawaii zu den Staaten von Amerika gehört und du da nicht versichert bist. Ich hatte Gott sei Dank noch ein bisschen Zeit. Ich hatte ja noch Samoa als Stopp vorher eingeplant für 3 Wochen und konnte mich dann nochmal kurzfristig informieren, wie ich eigentlich das Ganze zu regeln habe, wenn ich weiß, dass ich nochmal 3,5 Wochen auf Hawaii bin, also wie ich mich da versichern muss. Und das war relativ einfach. Ne? Also ich konnte weiterhin diese eine größere Versicherung, die ich abgeschlossen hatte, beibehalten. Die hat natürlich in hier Amerika gegolten, aber ich konnte eine weitere Versicherung abschließen für diese 3,5 Wochen. Habe ich natürlich auch gemacht. Und das führte dann entsprechend dazu, dass ich dann auch versichert war, was auch ganz gut war, weil ich hatte mich dann auch beim Surfen ein wenig verletzt. Ich hatte plötzlich einen Seeigel im Fuß. Und das war ganz schön, dass ich da versichert war.
Was hat dich jetzt gekostet? Also wir haben ja noch so diese 700 Euro im Kopf und dann hätte, glaube ich, inklusive USA mal 2, habe ich
meinetwas so. Ja, ich glaube für diese 3 Wochen oder so waren es, glaube ich, 200 Euro oder so. Aber ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, wie es dann war. Aber
wenn man sich das Ende der Geschichte anhört, ist es ja eine gute Investition gewesen für deinen Seeigel-Unfall.
Ja, richtig. Also das war schon der Moment. Also ich meine, ich muss gestehen, ich war zu faul, um zum Krankenhaus zu fahren, weil ich dann mit so ein paar coolen Surfer-Dudes da in Hawaii abgehangen hatte, bin dann halt zurück zum Surfshop und sagte, hey, ich habe da so einen Seeigel drin, was mache ich jetzt? Tut sehr, sehr, sehr weh, also schmerzhaft. Falls ihr die Erfahrung nicht gemacht habt, die wollt ihr auch nicht haben. Und die sagten, nee, also Krankenhaus kannst du machen. Aber leg deinen Fuß einfach in Essigbad. Und irgendwie ist dieser Essig, der löst.
Ist nicht so ein Standardtipp, dass man irgendwie draufpinkelt oder so. Ich habe häufig Bear Grylls geguckt.
Nee, also der Hintergrund ist wohl der, dass diese Seeigel irgend so eine Eiweißstruktur haben, die sich durch den Essig auflöst. Und das war natürlich für die anderen Leute im Hostel nicht so cool, weil ich halt so ein Essigbad gefühlt 3-4 Stunden da liegen hatte, wo ich meinen Fuß so eingetunkt hatte. War für die anderen Hostelkollegen nicht so schön, aber es hat geholfen und ich war im Endeffekt auch gar nicht im Krankenhaus. Die Zeit habe ich mir da einfach gespart.
Okay, aber es ist gut ausgegangen, auch keine Entzündung weiterhin
oder alles so. Gut gewesen. Ich habe dann noch Monate später noch gemerkt, dass da so ein Stückchen von dem Segel noch in meinem Fuß drin war. Aber mittlerweile ist alles gut. Also nach der Wiederkunft, also als ich wieder zu Hause angekommen bin, habe ich auch alles wieder vergessen.
Perfekt. Das heißt also, du hast ja jetzt super, 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 super viel erlebt. Das können wir hier auch zeitlich, wir reißen ja immer die Zeit, aber ist ja ein anderes Thema, nicht ganz so abbilden. Allerdings, du warst jetzt ein Jahr lang komplett von zu Hause weg. Du hast im Prinzip jeden Tag etwas anderes erlebt, zumindest etwas anderes als das, was du sonst als Alltag hier in Deutschland erlebst. Das macht ja was mit einem. Und das macht man sich ja vielleicht auch oder höchstwahrscheinlich vor der Reise nicht klar, dass man ja wahrscheinlich als Mensch mit zusätzlichen Erfahrungen oder sogar als ganz anderer Mensch wiederkommt. Wie war das, als du gelandet bist? Wie hast du das empfunden? Wie ist es dann wieder zurückzukommen in das alte Leben? Und wir erinnern uns ja auch noch so an einen Anschlussvertrag, da kommen wir gleich noch zu.
Ja.
Aber du bist jetzt gelandet in Deutschland, wahrscheinlich wieder in Frankfurt, nehme ich an. Wie ist das? Wie fühlt man sich?
Genau, also der Rückflug oder dieses ganze Zurückkommen hatte ich mir eigentlich anders vorgestellt. Also einerseits bin ich nicht davon ausgegangen, dass ich in einer Pandemie zurückkomme.
Da war ja noch
was. Genau. Das war halt etwas, ich war dann halt auch die letzten Wochen, bevor ich zurückgekommen bin, war ich in Peru auch in Quarantäne und durfte dann 3 Wochen in einem Hotel abhängen mit Militär auf den Straßen. Also es war halt eine ganz andere Form von Lockdown als hier. War sehr, sehr streng und wir wurden dann auch im Endeffekt von der Bundesregierung rausgeholt, weil es keine Flüge mehr nach außen gab und wurden dann auch wirklich mit einem Polizeikonvoi zum Flughafen gebracht und dann haben uns dann die Chilenen rausgeholt, die haben uns erstmal nach Santiago de Chile geflogen und von da aus gab es dann direkt Maschine nach Frankfurt. Und da das Ganze so unsicher war, ob ich zu einem bestimmten Zeitpunkt überhaupt zu Hause bin, habe ich eigentlich gar keinen Bescheid gesagt. Ne? Weder meine Freundin, noch meine besten Freunde, noch meine Eltern, keiner wusste, dass ich eigentlich nach Hause komme. Also ich hatte das schon angedeutet, dass ich jetzt so langsam aus dieser Pandemiesituation und auch dieser Lockdown-Situation in Peru rauskommen werde, aber ich noch keine detaillierten Informationen vom Auswärtigen Amt bekommen hatte. Das heißt, das war schon mal die erste Sache, die ich mir halt so nicht vorgestellt hatte. Die zweite Sache war dann halt die, ich kam dann nach Hause und dann habe ich halt im ICE von Frankfurt zurück, dann hat meine Mutter, mein Vater und meinen besten Freund angerufen und gesagt, hey, ich bin wieder da.
Übrigens.
Und bei meiner Freundin habe ich es aber ganz verrückt gemacht. Ich hatte dann im Vorfeld noch die Eltern angeschrieben und gesagt, hey, ist die Sarah irgendwie bei euch oder ist sie arbeiten oder was macht sie gerade? Und dann haben die mir so ein bisschen Informationen nochmal gegeben, wann sie nach Hause kommt. Und das passte halt perfekt, weil ich kam dann nach Hause, habe ihr vorher nicht Bescheid gesagt und stand dann einfach vor der Tür, als sie nach Hause gekommen ist. Ihr könnt euch vorstellen, es war auch super emotional. Also ne, es war, sie hat mich einerseits umarmt, aber andererseits auch ein bisschen so gehauen, weil sie sagte, kannst du mir das antun, dass du da einfach direkt vor der Tür stehst? Es war wirklich ein schöner Moment. Es war dann wirklich wieder zu Hause sein und ankommen. Aber das Ganze hatte auch so seine Schattenseite. Klar, der erste Moment ist schön, aber dann geht es ja weiter mit dem alten Leben. Und ne, wie du sagtest, ich habe mich in gewisser Weise verändert. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es eine 180-Grad-Wende war und ich jetzt ganz anders durchs Leben gehe. Ich habe jetzt auf einige Dinge im Leben einen Sichtwinkel, sage ich mal, also gerade auch in Bezug auf Armut, Reichtum, Lebenssituation, wann man meckern sollte. Ne? Ich meine, wir Deutschen sind ja auch gut im Meckern.
Volkssport Nummer 1,
das halte
ich für ein Gerücht.
Ich meine, ich meckere ja auch noch, so ist es nicht, aber ich meckere auf einem anderen Niveau. Also das habe ich definitiv gelernt. Aber nichtsdestotrotz, ich habe mich halt verändert. Und wie du schon sagtest, ich hatte halt diesen Folgevertrag und ich hatte noch, ich glaube, 3 Wochen Zeit, bis ich dann den ersten Arbeitstag hatte. Und es waren 3 harte Wochen. Du kommst wieder, du hast sonst jeden Tag Highlife, lernst Leute kennen, du wanderst von A nach B, du fährst von A nach B, du fliegst irgendwo von da nach da und auf einmal hast du Stillstand. Nicht nur, dass du selbst irgendwie nichts zu tun hast, sondern draußen ist Lockdown, du kannst nicht wirklich was unternehmen, es war auch noch schlechtes Wetter, es war ein komplettes Loch, was vor mir aufging und ich habe mich eigentlich 3 Wochen lang fast gar nicht bewegt. Also ich hatte einfach keine Lust auf irgendwas. Meine Motivation war im Keller. Ich war wirklich, es war emotional und ich wusste nicht mehr so recht, wohin mit mir. Ganz, ganz schwierige Nummer. Und die hat dann aber erst so dieses Loch, also ich bin da so langsam rausgekrabbelt in dem Moment, als ich festgestellt habe, okay, ich muss mich für meinen ersten Arbeitstag vorbereiten Und das hat mir dann wieder so einen Sinn im Leben gegeben. So.
Man hat einfach was zu tun und lenkt sich ab. Das hatten wir jetzt schon, dieses
Bild. Genau, richtig. Und dann heißt es, ich hatte halt wieder so ein Ziel vor Augen. Und dann bin ich halt so am ersten Arbeitstag. Und das war dann doch anders, als ich es mir vorgestellt hatte.
Wie hast du es dir vorgestellt?
Ich habe mir halt vorgestellt, dass ich wiederkomme und alles ist so, wie es vorher war. Mhm. Also ich steige dann direkt wieder ein und wir schnacken noch mit einem Kollegen, vielleicht am ersten Arbeitstag noch danach irgendwie in eine Wirtschaft, noch was deftiges Essen irgendwo in Köln. Und das war zumindest der Gedanke, den ich hatte. Und die Realität war dann doch anders. Mhm. Es haben sich Strukturen geändert, es haben sich Personen geändert. Mein alter Chef, der tolle Chef, den ich hatte, der war nicht mehr mein Chef. Ich hatte einen neuen Chef, der mir nicht so gut gefallen hatte, und auf einmal fühlte ich mich sehr, sehr unwohl. Und es war eigentlich schon direkt vom ersten Arbeitstag so, dass ich sagte, irgendwas passt hier nicht. Es war schön, dass ich dann halt wieder in der Beschäftigung war, und ich habe auch den Kevin, der vor 12 Monaten oder wann den Vertrag unterschrieben hatte, nicht verflucht, also mein Vergangenheits-Ich, sage ich mal. Mhm. Aber ich habe gemerkt, nee, ich muss hier raus aus der Situation. Ich wusste zwar nicht, in welche Richtung es gehen würde, also ich habe schon dazu tendiert zu sagen, ich möchte gerne in der Zukunft weiterhin technische Sachen machen. Also ich bin jetzt nicht zu einem Philosophen geworden oder sowas. Also ich bin weiterhin in der IT tätig.
Oder zum Surfer. IT-Philosophie, ja. Könnte man ja. IT-Philosophie.
Genau. Nee, zum Surfer bin ich auch nicht geworden, wobei das weiterhin eine Passion von mir ist. Also ich versuche so oft wie möglich zu surfen. Das ist definitiv eine der Wesensänderungen, die ich habe. Ich fokussiere mich in der Richtung. Aber ich habe auch festgestellt, dass ich gerne mehr Verantwortung für andere Personen übernehmen möchte, weil ich gemerkt habe, dass ich auf den Reisen, immer wenn ich Leute kennengelernt habe, einfach auch gerne nach vorne geprescht bin, also gerne so eine Führungspersönlichkeit irgendwie auch entwickelt hatte. Wenn es dann darum ging, sich zu orientieren, die anderen Leute vielleicht zu überzeugen, dass wir irgendwas machen. Und im Endeffekt habe ich gemerkt, dass ich Leute auch begeistern kann. Mhm. Und das führte dazu, dass ich dann halt relativ kurzfristig meinen neuen Arbeitgeber kennengelernt hatte. Und das hat direkt wie Faust auf Auge gepasst.
Ne? Wie ist das passiert? Also du hast das Gefühl gehabt, also du hast ja auch das Gefühl gehabt, du musst eine Weltreise machen. Auch das gärt ja erstmal in einem. Jetzt hast du das Gefühl gehabt, du kommst zurück. Jetzt passt der Arbeitsplatz nicht mehr. Bist du gezielt auf die Suche gegangen? Oder wie war dieser Match mit dem neuen Arbeitgeber? Mhm. War es jetzt mehr Zufall oder wo hast du ihn getroffen?
Das war tatsächlich ein Mix daraus. Also ein Zufall auf jeden Fall, weil jetzt im Nachgang kann ich mir natürlich kann ich mich in die Vergangenheit zurückversetzen und mir erklären, warum ich wie gehandelt habe. Aber in dem Moment ist man dann doch schon ein bisschen verloren. Man weiß ja nicht so recht. Das heißt, dadurch, dass ich auch die Richtung nicht wusste, weil ich nicht wusste, was mich gerade stört, also dass mein Chef halt doof war und dass die Situation anders war, das war schon ein Punkt, aber ich konnte nicht beziffern, was mich glücklich machen könnte, also welcher nächste Job mich glücklich machen könnte. Deswegen bin ich dann tatsächlich auf einen Headhunter zugegangen. Ne? Ich weiß gar nicht, welches Unternehmen das war, ich muss es auch nicht nennen, aber der Headhunter hat halt gesagt, ja, was möchtest du denn machen? Und da habe ich gesagt, eigentlich habe ich keine Ahnung. Also ich wäre cool, wenn ich mindestens das Gleiche verdienen würde, dass meine Position ungefähr so und so wäre und vielleicht, dass da noch eine Option da wäre, in der Zukunft auch eine Führungsrolle oder Führungspersönlichkeit zu übernehmen oder zu werden. Und dann hat er halt ein paar Unternehmen vorgeschlagen. Da waren einige Unternehmen dabei, bei denen ich mich schon vorher mal beworben hatte. Und das hatte schon nicht gepasst. Aber dann war da dieses eine Unternehmen, was ich so gar nicht auf dem Schirm hatte. Ich hätte mich nie bei diesem Unternehmen beworben. Niemals. Also die waren zwar schon zu dem Zeitpunkt sehr, sehr groß. Also ich glaube, das waren 1200 Mitarbeiter in dem Unternehmen. Aber die waren so gar nicht auf meinem Schirm, weil sie kamen auch nicht aus dem Ruhrpott, sondern aus Wiesbaden, aus der Ecke. Und dann war halt dieses erste Gespräch mit meinem aktuellen Chef. Und ich habe mich abgeholt gefühlt. Ich habe mir gedacht, jo, der tut mir jetzt gut. Ne? Also das ist das, was ich jetzt brauche, ohne jetzt wirklich in dem Gespräch auf fachliche Themen eingegangen zu sein. Aber er hat mir halt gezeigt, dass man halt irgendwie auch ein Unternehmen anders führen kann. Und er hat mir auch die Möglichkeit gegeben oder gesagt, dass ich in der Zukunft eventuell auch eine Führungsrolle übernehmen könnte. Er könnte sich das gut vorstellen, aus den ersten Gesprächen heraus. Wir hatten dann noch ein paar Gespräche im Nachgang. Und ich habe gemerkt, jo, das brauche ich jetzt. Ich kann gar nicht sagen, dass es jetzt an dem oder dem Punkt gelegen hätte, aber es war so ein Bauchgefühl, genauso wie bei der Weltreise, das brauche ich jetzt. Und dann habe ich dann leider wieder kündigen müssen.
Wie war da die Reaktion? Nicht so positiv, nehme ich an.
Ja, sehr, 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 sehr negativ. Also dadurch, dass der Helmut nicht mehr mein Chef war, dem war es fast egal. Also er hat gesagt, ja, ist zwar schade, Kevin, dass du jetzt wieder nach 2 Monaten wieder abhaust. Schön wäre es gewesen, wenn es weitergegangen wäre. Ja. Aber natürlich der Geschäftsführer, der war, der fühlte sich verarscht. Kann ich aber auch vollkommen nachvollziehen. Ja. Ich hatte aber auch nicht genug Zeit, um überhaupt wirklich anzukommen. Ich habe halt gemerkt, hier passt irgendwas nicht. Also ne, es ist genauso wie bei einem Hemd, was nicht sitzt, oder bei einem Anzug, der nicht sitzt. Wenn man halt aus dem Anzug herausgewachsen ist, dann merkt man das. Und dann kann man auch nicht genau, ne, betiteln. Und man wächst da auch nicht mehr wieder rein. Er passt einfach nicht. Ne? Und dann war dann halt die Reaktion definitiv negativ. Und ich konnte aber auch alles argumentieren. Also ich habe gesagt, was mir stört und dass es halt an Persönlichkeiten liegt und an der Rolle und dass ich mich verändert habe. Und das konnte er nicht ganz nachvollziehen, weil er halt nur dieses Negative gesehen hatte, dass er mir ja einen Arbeitsvertrag gegeben hatte, wofür ich ihm immer noch dankbar bin. Also das war in dem Moment ein Vertrauensvorschuss, den ich halt dann doch in gewisser Weise missbraucht habe. Aber ich kann mich ja auch nicht verändern. Also ich kann mich nicht knicken oder ne, zerbrechen und sagen, jetzt hier, ich möchte jetzt irgendwie in eine neue Rolle reinschlüpfen und die Umgebung passt mir gerade nicht beim Arbeitgeber und ich verändere mich dadurch dann wiederum. Das geht nicht.
Das geht vielleicht eine Zeit lang gut. Erstaunlich viele Menschen machen das ja. Ne? Das ist ja Lebensrealität, Arbeitslebensrealität von vielen Menschen, die einfach vielleicht sich nicht trauen, einfach dann viele Sachen auch mit sich machen lassen. Insofern finde ich dieses, ja, du hast jetzt gerade so ein bisschen Vertrauensmissbrauch. Natürlich muss man immer zwei Seiten sehen, aber ich finde, was man hier raus mitnehmen kann, lieber ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende.
Ja.
Um Sprichworte mal reinzuschmeißen.
Ja, man muss ja auch ganz klar betrachten, was hättest du, mal angenommen, du wärst dort geblieben, ja, wie widerwillig, ne? Also gegen deinen eigentlichen Trieb, dir etwas anders zu suchen, was das letztendlich auch für eine Auswirkung auf deine Performance gehabt hätte, ne? Was das auch für das Unternehmen dann für eine Wirkung gehabt hätte. Ja. Von daher aus meiner Perspektive der richtige Schritt, auch wenn natürlich erstmal Unverständnis auf der Gegenseite entstanden ist. Ne? Aber langfristig gesehen oder mittelfristig sogar schon, auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
Ja. Aber an der Stelle, ich kann eigentlich jeden ermutigen, also auch wenn man sich vielleicht versucht, in einer Rolle oder einer Situation zu fügen, die nicht perfekt ist, man muss ab und zu den Mut haben, um da auf sein Bauchgefühl zu vertrauen. Und ich habe es halt gemacht und ich wurde belohnt mit echt einem wahnsinnig tollen Job. Und jetzt tatsächlich bin ich seit 2,5 Jahren in dem Unternehmen, in dem neuen, und fühle mich wie eine Made im Speck. habe jetzt auch tatsächlich ab nächstem Jahr, dem 1.1. bekomme ich auch eine Führungsrolle. Und wurde dahin auch jetzt dann entsprechend eingeführt. Und ich lebe einen Traum. So, also es klingt zwar jetzt irgendwie so ein bisschen kitschig, aber ne, das Bauchgefühl, ab und zu muss man da einfach drauf hören. Und vor allem, wenn man sich in so einer Situation befindet, in der ich mich befunden hatte. Ne, alles war schlecht. Ne? Ich meine, ich kam wieder, es war dunkel, es war Corona, es war kaum was los. Ich hatte auch keine Lust, über die Reise zu reden. Das war auch noch so ein Nebeneffekt. Ne? Leute haben mich gefragt, erzähl doch mal. Und ich hatte keine Lust. Ich war erstmal ausgebrannt in dem Moment. Und dann halt irgendwie wieder so ein Licht am Himmel zu sehen und zu sehen, oh cool, neuer Arbeitgeber, so ein bisschen Änderungen. Und jetzt im Nachgang, also für jeden, der in der Zukunft sowas plant, ich würde den Vertrag, den ich unterschrieben hatte bei dem Unternehmen, also diesen Folgevertrag, den hätte ich nicht unterschreiben sollen. Ich hätte, also auch wenn das Sicherheit gibt, wenn man ein Jahr unterwegs ist, verändert man sich. Und dann passt halt sehr wahrscheinlich der alte Job nicht mehr. Ich meine, vielleicht funktioniert es bei einigen, aber wenn ich jetzt zurückgehen könnte, würde ich meinem Vergangenheits-Kevin sagen, nein, unterschreibst das nicht. Fühlt sich zwar gut an, aber im Nachgang hat es wieder zu Unmut geführt. Also vor allem, mir tut es auch leid für den Geschäftsführer. Ne? Es war nicht meine Absicht, ihn irgendwie zu kränken. Und ich habe ihn definitiv in gewisser Weise Unmut zugefügt. Und das tat mir dann auch leid in dem Moment, aber ich musste weiter. Das war das Gefühl an der Stelle.
Du hast ja jetzt so quasi schon mal so drei Learnings herausgestellt. Das ist einerseits mal häufiger vielleicht auch dem Bauchgefühl vertrauen, der eigenen Intuition. Dann häufiger auch mal die Komfortzone verlassen, den Mut finden und einfach auch mal das Vertrauen darin, dass schon alles irgendwie sich fügen wird. Und als letztes dann halt ganz konkret, vielleicht nicht unbedingt dann auch diese Sicherheit sich einkaufen mit diesem Anschlussvertrag. Was ich noch ganz spannend finde, was hast du insgesamt oder gibt es Learnings für dich aus der Reise, die du mitgenommen hast, die so gut sind, dass du einfach sagst, boah, also allein dafür hat es sich gelohnt. Was hast du aus der Reise gelernt?
Also ich habe viel über Menschen gelernt, über wie Menschen miteinander umgehen können. Also gerade das Thema in Asien, also wie Menschen miteinander umgehen, wie wir halt in Europa halt nicht miteinander umgehen. Die auch die Menschen in anderen Ecken der Welt, also auch in Australien. Also ich habe halt viel aus dieser Menschlichkeit gelernt, dass man feststellt, man kann von anderen auch lernen, wie man miteinander umzugehen hat. Ne? Es fängt schon an bei einem Grinsen. Also, ne, dass man halt morgens, wenn man durch den Flur geht auf der Arbeit oder wenn man in der Bahn einsteigt oder im Bus, dass man einfach mal grinst. Ne? Also das sind so Dinge, die ich gelernt habe, auch gerade auf Samoa oder auf Hawaii. Die Leute sind einfach fröhlich, weil die anderen um mich herum auch fröhlich sind. Mhm. Ja, natürlich, es gibt halt Dinge auf der Welt, die nicht unbedingt immer schön und heiter sind, aber ein Grinsen kann halt anstecken. Das ist halt eines der Learnings, was ich definitiv mitgenommen habe. Dann natürlich das Learning, was ich gerade auch schon kurz angeschnitten hatte, beschwer dich nicht immer. Anderen geht es schlechter. Und wenn man halt dabei ist und das mitbekommt und mit den Leuten redet, und dann lernt man zu schätzen, was man hat. Und ich glaube, wenn man das versteht, oder das habe ich zumindest gelernt bei der ganzen Sache, meckert man einfach weniger. Wenn man weiß, hey, es gibt auf der anderen Seite der Welt, gibt es echt Ecken und auch Personen und Familien und Schicksale, wo es einem definitiv schlechter gehen kann. Und dann gab es noch eine Sache. Ich habe irgendwo unterwegs eine Truppe kennengelernt, die waren echt abgespaced, die waren auf einem ganz anderen Level unterwegs. Okay. Und das war so eine Truppe, die hatten sich kennengelernt und sind dann einfach irgendwie losgezogen und unter dem Slogan Trust the Universe. Okay. Und die haben wirklich nichts vorher gebucht, die haben sich einfach von jedem Tag auf den nächsten leiten lassen und es hat immer funktioniert, es hat sich gefügt und das hat mich so inspiriert, obwohl ich ja selbst schon eigentlich schon viele dieser Dinge umgesetzt habe. Die waren aber noch losgelöst davon, irgendwelchen Regeln. Das war auch eine zusammengewürfelte Gruppe aus einem Iren, einem Kanadier und irgendwie einer Schwedin oder sowas. Also die waren echt total inspirierend. Und dieses Trust the Universe, also ne, vertraue einfach dem Universum und mach einfach mal irgendwas, was vielleicht außerhalb des Rahmens ist und guck mal, was passiert. Ne? Vertraue einfach darauf, dass das Leben schon irgendwie weitergeht. Und das ist, glaube ich, eins der größten Learnings. Und damit auch das, was mir auch selbst geholfen hat, mein Selbstbewusstsein zu stärken. Weil wenn ich jeden Tag theoretisch von vorne anfangen kann und jeden Tag meine Entscheidungen neu setzen kann, klar, man hat Verantwortung, eventuell Kinder und irgendwann einen Job, Führungskraft und sonst wie. Aber trotzdem, man hat trotzdem noch diese Möglichkeiten, seine Freizeit anders zu gestalten und einfach jeden Tag zu sagen, trust the universe. So, und das war für mich so der Slogan der ganzen Reise.
Cool. Was mich noch interessieren würde, das habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört. Und es gibt ja immer irgendwie einen Tal, auch besonders auf deiner Reise hat man das gemerkt, auch in den letzten Folgen. Da nochmal die Empfehlung, hört da gerne rein, wenn ihr die verpasst habt. Ja. Wie wichtig ist es, so ein Tal auch einfach mal auszuhalten und zu sagen, ich muss da jetzt durch, aber ich vertraue darauf, dass sich daraus was Positives ergeben wird. Würdest du das auch bestätigen, dass das so ein Teil des Prozesses ist?
Also die Täler, es gab mehrere Täler auf der Reise, also natürlich ganz am Ende dieses Loch, was ich ja vorhin schon beschrieben hatte, aber es gab zwischendurch auch in Australien und auch auf Hawaii so Momente, wo ich in so ein Loch reingefallen bin, und das sind, glaube ich, die Momente gewesen, die mich auch nochmal sehr stark geprägt haben, weil du dann auf das Essentielle runterbrichst, also was mache ich eigentlich hier, was soll das Ganze und Thema Sinn des Lebens. Also viele Leute haben ein Problem damit und ich auch selbst. Also ich finde es halt schwierig für mich, einen Sinn des Lebens zu definieren. Und ich würde auch nicht sagen, dass es jetzt so eine spirituelle Reise war und ich jetzt ein Guru bin und weiß, was der Sinn des Lebens ist, weil der ist, glaube ich, für jede Person anders. Aber das sind diese harten Momente, die einen prägen. Und ich habe halt in diesen harten Momenten, also beispielsweise dieser eine Moment in Australien, wo ich dann da war, habe ich für mich festgestellt, okay, du hast jetzt wirklich jedes Tal gesehen, jede Welle gesehen und jeden Menschen gesprochen und keine Ahnung, was motiviert dich, am nächsten Morgen nochmal aufzustehen und weiterzumachen. Also ich könnte auch eigentlich direkt nach Hause fahren. Ich war auch kurz davor, einen Flug zu buchen und zu sagen, komm, ich breche das Ganze hier ab, ich fliege nach Hause. Aber mich hat dann irgendwie dieser Gedanke motiviert, dass ich festgestellt habe, in den letzten 6 oder 7 Monaten hat mich Sport motiviert und vor allem das Surfen. Ja, ich habe es auch da erst wirklich gelernt und für mich war dann plötzlich so Surfen der Sinn des Lebens. Klingt jetzt super komisch, aber das hat mich so am Leben gehalten und ich habe gesagt, okay, ich habe jetzt wieder Motivation, irgendwas zu tun, weil der nächste Surfspot ist irgendwo. Und das hat sich dann halt so weitergezogen über die verschiedenen Länder hinweg. Und bis heute ist es mir geblieben. Also das ist halt eine der Learnings, die ich dann in diesem dunklen Moment dann irgendwo in Australien auf einem Campingplatz ganz allein in meinem Auto dann halt für mich dann selbst gewonnen hatte. Und ich glaube, dass auch nur in so schwierigen Momenten der Charakter einer Person sich wirklich schleift. Ne? Man kommt mit so einem Diamanten dann so gefühlt raus. Und das ist zwar in dem Moment, fühlt sich das echt scheiße an, aber danach ist es besser.
Was man vielleicht dann mitnehmen kann, also auch für den beruflichen Kontext, wenn ich gerade mal eine schwierige Zeit auch habe, es braucht manchmal einfach nur so einen neuen Funken, der mich neu anzündet. Das kann ein neuer Arbeitgeber sein, das kann neuer Chef sein, das kann irgendwie eine andere Veränderung sein oder so, nur etwas, was mich halt, wie gesagt, da sparen wir jetzt mal so psychische Probleme komplett aus, das ist eine ganz andere Baustelle. Aber natürlich, wenn man halt selbst in so einer Phase ist, die man noch beherrschen kann, dann kann halt einfach ein einfacher Zündfunken schon echt den Unterschied machen.
Ja, definitiv. Also das unterschreibe ich.
Perfekt. Also du hast mich extrem inspiriert, muss ich sagen. Das waren
Dito.
4 tolle Folgen, aus denen ich viel mitnehme. Ich denke, du auch, Tobias?
Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank für deine Zeit, für deine Inspiration, für die tollen Geschichten, die du hier uns erzählt hast.
Da hätten wir auch sehr noch schön. Deutlich mehr Folgen draus machen können,
tatsächlich. Ja, ich glaube, du hast noch viel, viel mehr zu erzählen. Ich glaube, so ein Jahr in so ein paar Folgen zusammenzupressen, ist dann doch schwierig. Nicht möglich. Ja. Aber ich glaube, da waren ein paar Golden Nuggets dabei. Definitiv. Und die Key-Learnings am Ende sehr wertvoll, auch für mich persönlich. Von daher vielen, vielen Dank an der Stelle.
Ja, ich habe euch zu danken, dass ihr mich eingeladen habt. Also für mich waren diese 4 Folgen jetzt und dieses Revue passieren, ne, das ist auch schon wieder ein paar Jahre her, aber trotzdem, es hat mich auch ein bisschen aufgewühlt. Ich finde es aber schön, dass ihr mich eingeladen habt und ich werde weiterhin euer Podcast hören und freue mich auf neue Folgen von euch. Vielleicht lerne ich ja noch ein paar Sachen mehr dazu.
Sehr gut. Sehr das ist immer unser Bestreben, auf jeden Fall.
Ja.
Perfekt. Dann, wir sehen uns wieder. Wir werden noch irgendwann eine Weihnachtspause machen und so weiter, aber bevor ich jetzt hier wieder ganz kuriose Ankündigungen mache, wie nächste Woche stehen wir hier wieder zu zweit oder sowas, wie ich das mal irgendwann gemacht habe, sagen wir einfach, wir werden wiederkehren.
Ihr hört von uns.
Es wird schön werden. Für alle Neuigkeiten gibt es die Social Media Kanäle, zum Beispiel Instagram, LinkedIn, Facebook oder halt die Mailingliste, für die man sich eintragen kann unter www.karriere.marketing und natürlich alles andere mögliche. Fragen, Kommentare, Fragen und Kommentare gehen per E-Mail an hallo@karriere.marketing und damit sollten wir auch diesen Teil, glaube ich, vollumfänglich erschöpft haben.
Super. Wir bedanken uns fürs Zuhören und sagen bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.
Ciao. Eine
schöne Zeit. Ciao.
Karriere-Marketing-Podcast. Alle Informationen zum Podcast und noch viel mehr unter www.karriere.marketing.
Tranquility Base here. The Eagle has landed.